Die letzten Verse von 1. Mose 4 tragen eine überraschend konzentrierte Saat. Aus der Erkenntnis unserer Zerbrechlichkeit entstand die Praxis, den Herrn laut anzurufen. Die Frage, die sich stellt, lautet nicht nur, wie der erste Fall durch den Samen der Frau überwunden wird, sondern wie wir dem zweiten Fall entkommen, wenn Satan in unserer Natur wirksam ist. Die Schrift deutet darauf hin, dass die Lösung nicht in noch besserem moralischem Vorsatz liegt, sondern in einer demütigen, praxisorientierten Hinwendung zu Gottes offenbartem Weg und im Atem des Anrufens seines Namens. Keine Selbstgerechtigkeit, vorurteilsfreie Hingabe statt eigener Konzepte. Wenn Kain sein Opfer bringt und Abel sein Opfer bringt, begegnen wir nicht nur zwei Gaben, sondern zwei Haltungen. Beobachten wir den nüchternen Bericht, in 1. Mose Kapitel 4 Vers 3 heißt es, und nach einiger Zeit brachte Kain Jehova ein Opfer von den Früchten des Ackerbodens. Die Heilige Schrift zeigt hier, wie äußere Frömmigkeit und scheinbar fromme Werke allein noch nichts über das innere Verhältnis zu Gott aussagen. Die nüchterne Feststellung liegt nahe, Gottes Blick fällt nicht auf die bloße Aktivität, sondern auf die Quelle und Ausrichtung des Handelns. Was heißt es, eigenmächtig zu handeln? Es bedeutet, Gutes zu tun, Gott anzubeten und ihm zu dienen nach unserem eigenen menschlichen Vorstellungsbild, nicht nach der Offenbarung Gottes. Alles, was wir aus uns selbst tun, egal wie gut es uns erscheinen mag, ist eigenmächtig und mit dem Teufel eins. Als gefallene Menschen, mit Satan in unserer Natur, müssen wir alles zurückweisen, was aus uns selbst hervorgeht. Wir müssen alles auf dem von Gott offenbarten Weg tun, damit wir vor dem Teufel bewahrt werden und nicht dazu beitragen, den Fall weiter voranzutreiben. Aus dieser Beobachtung folgt die Deutung, Gutes tun nach unserem eigenen Konzept kann zur Eigenmächtigkeit werden und so dem Weg des Falles Vorschub leisten. Hebräer 11, 4 erinnert daran, dass durch Glauben Abels Opfer besser war, Glauben bestimmt die Qualität des Dienstes. Wer sein Tun aus sich selbst schöpft, stützt sich auf menschliche Konstrukte statt auf Gottes Offenbarung und öffnet damit Raum für die Täuschung, die den zweiten Fall vorantreibt. Die Konsequenz ist keine neue Methode, sondern die demütige Rückführung aller Werke auf Gottes offenbarten Weg, verbunden mit dem Bewusstsein, dass allein Gottes Urteil und Lebensquelle unsere Dienste rechtfertigen. So klingt am Ende zugleich eine Einladung, nicht zur Selbstanklage, sondern zur Befreiung aus der Selbstgerechtigkeit, indem wir immer wieder auf die Offenbarung Gottes horchen und unser Tun von ihr leiten lassen. Und nach einiger Zeit brachte Kain Jehova ein Opfer von den Früchten des Ackerbodens. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen er das Zeugnis erhielt, dass er gerecht war, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen redet er noch, obgleich er gestorben ist. Die nüchterne Erkenntnis über den Ursprung unserer Frömmigkeit ist befreiend, sie nimmt uns die Last der Selbstrechtfertigung und schenkt den Raum, neu von Gottes Enthüllung leben zu lassen. In dieser Haltung geraten gute Werke nicht ins Abseits, sondern werden lebendig, weil sie aus der Verbindung mit dem offenbarten Gott hervorgehen. Die geistliche Haltung, Vanitas erkennen und die eigene Zerbrechlichkeit annehmen. Die biblischen Namen und die kurzen Notizen zu ihnen fordern uns zu einer realistischen Selbsterkenntnis heraus. Prediger 1:2 ruft mit scharfer Kürze, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Diese Verdichtung der Vergänglichkeit trifft mitten in das menschliche Sein, so erklärt sich auch die Benennung Enoschs in 1. Mose Kapitel 4 Vers 26, wo es heißt, und auch Seth wurde ein Sohn geboren, und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen Jehovas anzurufen. Die Verbindung von Gebrechlichkeit und dem Beginn des Anrufens des Herrn liegt nahe, wer seine eigene Zerbrechlichkeit erkennt, wendet sich nicht mehr dem eigenen Können zu, sondern sucht die Nähe des lebendigen Gottes. Der erste heißt Abel, sein Name bedeutet Nichtigkeit. Durch den Sündenfall wurde das menschliche Leben zur Nichtigkeit. Um dem zweiten Fall des Menschen zu entgehen, müssen wir erkennen, dass wir als gefallene Menschen ohne Gott alles, was wir sind, haben und tun, nichtig ist. Die Deutung dieser Beobachtung führt uns von Selbsttäuschung zur befreienden Abhängigkeit. Wenn das menschliche Tun ohne Gott nichtig ist, fällt die Grundlage für Selbstvertrauen weg und der Sinn für Gottes Gegenwart wächst. Diese Einsicht entzieht der Überheblichkeit den Boden, sie macht Platz für eine Haltung, in der man nicht mit eigenen Methoden Gottes Wege ersetzen will. Die praktische Folge ist kein äußerlicher Verzicht, sondern ein innerer Umschwung, die Anerkennung der eigenen Begrenztheit als Voraussetzung, um Gott unmittelbar aufzusuchen und sich von ihm führen zu lassen. So endet die Betrachtung nicht in Resignation, sondern in einer ermutigenden Öffnung hin zu echter Abhängigkeit und lebendigem Vertrauen. Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Und auch Seth wurde ein Sohn geboren, und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen Jehovas anzurufen. Erkennen, dass das eigene Können brüchig ist, ist kein Verlust, sondern eine Befreiung, es schenkt Raum für echte Begegnung mit Gott und verwandelt unsere Abhängigkeit in die Quelle von Weisheit, Mut und beständigem Vertrauen. Das Anrufen des Herrn, Praxis, Wirkung und Lebensrhythmus. Anrufen heißt in biblischer Sprache mehr als eine innere Regung, es ist das hörbare Namensaussprechen Gottes als Ausdruck von Vertrauen und Abhängigkeit. In den Schriftzeugen steht es klar und eindringlich, in Apostelgeschichte 2:21 heißt es, und es wird geschehen, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet werden wird. Dieses Wort verbindet das laute Anrufen unmittelbar mit Rettung und macht die Praxis zu einer konkreten Lebensquelle in Nöten und Bedrängnissen. Das hebräische Wort für rufen heißt wörtlich jemandem zurufen bzw. zu jemandem rufen, also laut rufen. Das entsprechende griechische Wort für call meint eine Person anrufen, eine Person beim Namen rufen, es bezeichnet damit das Anrufen einer Person durch das hörbare Aussprechen ihres Namens. Zwar kann Gebet still sein, rufen muss jedoch hörbar erfolgen. Die theologische Deutung und die praktische Konsequenz sind eng miteinander verbunden, Ruf und Rettung gehören zusammen, weil das Anrufen nicht nur ein Akt der Bitte, sondern eine Atmung des Glaubens ist. Psalm 18,7 zeigt eine solche Lebendigkeit, in meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn, und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme. Sichtbar wird hier, wie das laute Anrufen die Beziehung stärkt und den Zugang zu Gottes Hilfe öffnet. Daraus folgt kein technisches Rezept, sondern ein gelebter Rhythmus, eine tägliche Gewöhnung an das ehrliche, hörbare Anrufen des Herrn, durch die die Seele wieder an Gottes Rettungskraft angeschlossen wird. Am Ende steht die Zusprache, wer den Namen des Herrn in wahrer Bedürftigkeit anruft, findet Antwort und Lebensatem. Und es wird geschehen, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet werden wird. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn, und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme, und mein Schrei vor ihm drang an seine Ohren. Das laute Anrufen des Herrn ist keine theologische Spielerei, sondern die praktische Lebensatmung eines abhängigen Herzens. Wer sich darin übt, entdeckt in Bedrängnis nicht Verzweiflung, sondern die Tür zu Befreiung, Trost und erneuter Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Herr Jesus, Jehova, lehre mich die Demut, meine eigenen Konzepte aufzubrechen und nach deinem offenbarten Weg zu leben. Reinige mein Herz und meine Lippen, dass ich dich aus einer reinen Quelle anrufe, schenke mir Mut, dich laut zu bekennen und im Alltag auf dein Kommen zu atmen. Fülle mich mit deinem Geist, damit ich in Not erfahre, was Rettung bedeutet, und täglich von deiner Gegenwart genährt werde. Amen.